Geht gleich los. Technik spinnt. Ja, guten Morgen. Da bin ich wieder. Das ist gerade eine ganz heiße Zeit, weil, also es ist ja wirklich heiß und für mich ist das tatsächlich auch echt anstrengend. Aber weil ich merke, dass im Geist gerade ein richtiger Krieg stattfindet. Ich habe vor 3 Wochen im Jesuszentrum in Kassel über Ende oder Wende gesprochen. Und ich habe in fast 40 Jahren, die ich jetzt diene, noch nie so Kämpfe gehabt. Also wirklich, mir war kotzübel, ich habe gezittert, ich konnte kaum stehen, ich hatte Fieber, ich habe mir einen Finger geschnitten, es war ein Blutbad, ich war aber wieder als Tatortreiniger unterwegs, jetzt habe ich mir einen Schnittschutzhandschuh gekauft. Ich habe mich krank gemeldet, bin aber am nächsten Morgen dann doch wieder zur Arbeit gegangen, weil ich gemerkt habe, ich bin wieder fit, dann kann ich wieder arbeiten. Ein Kollege sagte, du hast dich krank gemeldet, was machst du denn hier? Ich sage, ich bin wieder gesund. Am nächsten Tag war ich wieder krank. Also richtig, ein richtiger Krieg, wie ich das so noch nicht kannte. Und ich kenne viele, viele Kriege. Aber ich merke, Geist Gottes hebt sich in Deutschland, wenn wir als Christen jetzt reingehen. Es ist jetzt wirklich eine Zeit, wo Gott etwas freisetzen und tun möchte. Aber wir müssen auch ehrlich sein, meine ich, und ich merke das gerade selber in mir, dass wir als Kirche oder als Gemeinden dann doch eingeschlafen sind. Ne? Ist uns doch irgendwie passiert, dass wir nicht mehr so an die Zukunft glauben wie noch vor ein paar Jahren. Wir sind als weltweit ja natürlich, aber auch in Deutschland, wir sind durch einige Krisen jetzt durchgegangen. Und meine Analyse ist tatsächlich, dass die Corona-Zeit doch mehr verändert hat, als uns das manchmal bewusst ist. Ich habe jetzt nach dieser Predigt kam eine Frau zu mir und hat gesagt, ja, die Christen glauben nicht mehr an Wende, das liegt aber an der Impfung. Du kannst so komische Sachen hören, ja. Du kannst hier über Impfung meinetwegen denken, was du willst. Ich war dankbar, dass ich eine Impfung gekriegt habe. Ich habe sie als Versorgung und als Segen gesehen, andere als Fluch. Ich diskutiere da nicht, brauche ich auch. Warum wir wirklich nicht machen? Aber dann bin ich wieder das Opfer. Dann muss ich mich nicht mit meinem Herzen beschäftigen. Dann sind es die Spikes in meinem Hirn, die verantwortlich sind. Das ist mir echt zu billig. Und andere sagte, ey, ich will gar nicht mehr an Wende glauben, der Herr soll so schnell wie möglich wiederkommen. Das sag ich, ja. Aber wenn der Herr so schnell wie möglich wiederkommen wollte, dann wäre doch am Tag der Himmelfahrt gleich wieder abgekommen. Er hat gesagt, juhu, da bin ich wieder. Und jetzt hole ich euch heim und dann war's das. Das Konzept macht keinen Sinn, weil dann wäre ich nicht errettet worden, ne? Und du auch nicht. Gott hat Generationen im Blick, Gott hat Menschen im Blick. Die Zeit, die er wartet bis zu seiner Wiederkunft, tut er doch, um eine Ernte einzufahren. Wie kann man unterwegs sein als Christ und sagen, möge der Herr so schnell wie möglich wiederkommen und überhaupt nicht sehen, dass da draußen 8 Milliarden Menschen verloren sind? Irgendwas stimmt doch mit dem Herzen vieler Christen nicht. Und ich muss echt sagen, ja, ich setze mich da total mit rein, obwohl das nicht meine Theologie ist. Aber zu merken, ja, wir sind nicht mehr fokussiert auf das, wo Gott möchte, dass wir drauf fokussiert sind. Und ich könnte jetzt über Endzeittheologien hier sprechen. Ich habe tatsächlich ein bisschen was vorbereitet, aber sehr gemach, weil ich will nicht als der Besserwisser darüber kommen, sondern ich möchte an unser Herz. Die Bibel sagt im Psalm 11, Vers 3, das ist jetzt die neue Übersetzung, die sagt, ist die Grundordnung zerbrochen, was richtet da der Gerechte noch aus? Guck gerade mal in die Schlachter. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Ja. Moment, wo ist Vers 3? Da genau. Und in der Elberfelder heißt es, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was kann denn der Gerechte noch tun? Und wir sind tatsächlich in so einer Zeit, wo Grundpfeiler eingerissen wurden. Aber nicht von den bösen, bösen Menschen da draußen, sondern wir haben das passieren lassen. Was sind die Grundpfeiler des Lebens mit Gott? Kann man ja nur ganz viele vielleicht sagen. Ne? Ja, Gebet, meine ich nicht. Paulus nennt drei elementare Dinge, die unser ganzes Leben tragen. Und das ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Ich nehme das jetzt mal als die Grundpfeiler. Ja? Ich will wieder nicht, dass wir diskutieren. So Glaube, wenn Paulus von Glaube spricht, ist immer etwas Aktives. Glaube ist nicht, ja, ich glaube ja auch, dass es jetzt gleich anfängt zu regnen. Sondern Glaube ist etwas, wo ich mein Glauben drauf richte und dann fange ich an, es auch umzusetzen. Es auch zu tun. Ich glaube nicht einfach, dass Gott Deutschland erreicht, sondern ich muss mich aufmachen und muss mein Leben selbst wieder ins Licht bringen und muss anfangen, etwas zu tun. Und Gott gibt uns das Gelingen. Das ist Kern dieser Botschaft da vor 3 Wochen gewesen. Gott ist nicht ein Gott, der sich selber aufmacht und einfach anfängt, irgendetwas zu tun in einem Land, sondern er ist derjenige, der sagt, wenn ihr euch aufmacht als Anlasser, dann geht mein großer Motor an und dann bringe ich euch Gelingen. Und ich hatte das Beispiel, will die Predigt jetzt nicht wiederholen, aber in der deutschen Geschichte, ja, wir sind ein Land, was zweigeteilt war, vor knapp 40 Jahren. Da war ein großer Zaun. Also ich kenne den sehr gut, weil bei Kassel, der Luftlinie, sind es nur noch 10 Kilometer. So, und dann kommt die Werra und der Zaun und das alles. Und ohne jetzt in die Details zu gehen, aber 1982 haben Christen in der DDR sich in der Thomaskirche in Leipzig getroffen und haben angefangen zu beten. Der Mauerfall wurde durch Gebet eingeleitet. Und jetzt wiederhole ich die Predigt dann doch. Und Open Doors hat weltweit angefangen, für den Fall des Kommunismus zu beten. Und es hat 7 Jahre gedauert und es ist alles zusammengebrochen. Und heute gucken wir in Dinge hinein, Islamismus, moralische Sachen, wir können ja über ganz viele Sachen reden, Fanatismus, Faschismus, Antisemitismus, diese ganzen Ismen, die in unserem Land unterwegs sind. Und wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen die Christen da und beobachten. Und es ist jetzt wirklich die Zeit Gottes, dass Gemeinde sagt, wir gehen das jetzt an mit dem Glauben, dass das sich wieder ändern kann. Es ist unsere Aufgabe als Christen, als Salz und Licht, hatte ich das letzte Mal schon von gesprochen, nicht zu beobachten, wie alles immer schlechter wird, sondern die Menschen zu sein, die sagen, Moment, wir lassen den Feind doch nicht einfach die Welt übernehmen. Wir sind hier, um Reich Gottes nach vorne zu bringen. Also fangen wir an, uns mit anderen Gedanken zu füttern, als dem, dass gerade alles kaputt geht. Warum soll nicht Islamismus fallen unter unsere Füße? Wie kommen wir darauf? Alle Generationen vor uns haben es immer wieder angegangen, haben es immer wieder angefangen, Dinge mit einer Vision zu sehen und sagen, und trotzdem bauen wir es wieder auf. Und wir sind jetzt in der Phase, und daran siehst du, dass wir eingeschlafen sind, dass wir keine wirkliche Zukunftserwartung mehr haben oder Schwierigkeiten haben, uns vorzustellen, dass es nochmal anders werden kann. Aber Gott sagt, oder Jesus sagt in Matthäus 24, er sagte, es gebührt euch gar nicht, Zeiten und Fristen zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festgelegt hat. Und meiner Erfahrung nach oder Beobachtung nach sind sehr viele Christen damit beschäftigt, zu gucken, ob sie das Schlüsselloch vielleicht doch irgendwas sehen können. Wo Gott gesagt hat, ich will nicht, dass ihr das wisst. Ich will, dass ihr aktiv bleibt und mit eurem Auftrag arbeitet und eben nicht sagt, jetzt geht alles, Tag, jetzt gerade jemand gewinkt. Wenn wir davon ausgehen, jetzt geht alles kaputt, dann werden wir einschlafen. Dann werden Christen passiv. Warum sollen wir noch was tun? Wir müssen unsere Theologie mal ändern, dass Gott auch in der Endzeit, und Endzeit ist schon ziemlich lang, Endzeit ist kein Begriff von 7 Jahren oder irgend sowas. Endzeit ist jetzt ein Begriff schon von 2000 Jahren. Hat mit dem Kreuz angefangen, die Endzeit. Aber unser Auftrag ist zu sagen, ey, es soll noch eine große Ernte geben. Es soll noch etwas passieren. Jesus sagte nicht, dieses Evangelium wird gepredigt werden, sondern er sagte, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. Allen Nationen. Es gibt Nationen, die haben das noch nicht gehört. Es gibt Nationen, die haben das Evangelium gehört, aber nicht das Evangelium des Reiches, wo mit Zeichen und Wundern und mit Kraft wirklich etwas verändert wird, dass Gesellschaften wirklich erschüttert werden und Menschen sehen, das ist ein deutliches Indiz, es ist ja wahr, diesen Gott gibt es. Es ist nicht einfach Wort, es ist greifbar, sichtbar. Jemand kam nach dieser Predigt zu mir und sagt, ich glaube nicht mehr an Erweckung, weil die Bibel redet vom großen Abfall. Wo steht denn, dass es noch eine große Ernte gibt? Ich sage, du hast sie gerade zitiert. Er guckte mich an. Ich sage, das Wort Abfall bedeutet Scheidung im Griechischen. Jemand muss verheiratet sein, um geschieden zu werden. Jemand muss errettet werden, um abzufallen. Genau diese Bibelstelle ist einer der Bibelstellen, die uns lehrt, dass Gott noch ganz viele Menschen erretten will. Und wir sollen uns aber nicht auf den Abfall freuen oder über den Abfall nachdenken, sondern unser Job ist Ernte. Unser Job ist, wieder zu sagen, doch, in Deutschland kann sich noch etwas wenden, es kann sich noch etwas ändern. Und ihr wisst, das habe ich jetzt schon mehrfach betont, dass ich in Kassel diese Schule für Gebet mache, wahrscheinlich jetzt ab Oktober sogar zwei Stück, einmal per Zoom, einmal in Präsenz. Mal gucken, wie ich das alles so hinkriege. Aber eines der Kernthemen in dieser Schule, weil es gerade mein Herz ist, weil ich merke, Gott ruft jetzt in Fürbitte. Und ich meine echt Fürbitte, nicht mal kurz einen Satz. Und einer dieser Stellen ist eine ganz bekannte Stelle aus Hesekiel 22, Vers 29. Und ich habe noch keine Ahnung, wo ich jetzt gleich hingehe. Aber ich lasse es einfach mal raus. Hier spricht Gott zu dem Propheten Hesekiel. Das Volk des Landes ist gewalttätig und begeht Raub. Es unterdrückt die Armen und Bedürftigen und den Fremdling misshandelt es gegen alles Recht. Ich habe übrigens gestern, das hat mich tief erschüttert, muss ich sagen, einen Stundenbeitrag von einer Frau, ich weiß den Namen nicht mehr, Klette oder irgendwie so, über Leihmutterschaft, gerade in unserer Gesellschaft hochgekommen, das Thema. Man versucht, dieses Thema uns zu verkaufen. Und sie hat darüber mal gesprochen, was das eigentlich bedeutet. Das ist die pure Unterdrückung. Denn sie sagte, nie wird eine arme Frau von einer reichen Frau ein Kind kriegen. Es wird immer andersrum sein. Es wird immer die arme Frau diejenige sein, die gebraucht wird. Und sie unterschreibt einen Vertrag und ab dem Zeitpunkt haftet sie für alle Kosten, die da aufgebracht werden. Und sie muss sich festlegen, dass wenn sie drei Föten hat und zwei sind, dass sie abtreibt. Und lauter solche Sachen, das ist die pure Unterdrückung. Das passiert gerade in Deutschland. Das passiert gerade auf dieser Erde. Das Volk des Landes ist gewalttätig und begeht Raub. Es unterdrückt die Armen und Bedürftigen und den Fremdling misshandelt es, also die Migranten, misshandelt es gegen alles Recht. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen. Das ist so eine harte Bibelstelle. Also gemeint ist hier, es gibt eine Stadtmauer, die eine Stadt schützt. Die Stadt ist hochbeschützungswürdig, viele, viele Menschen drin, Kostbarkeiten, alles drin, toll. Und jetzt ist eine Bresche, also ein Riss da drinnen entstanden. Und Gott sagt, interessiert euch eigentlich gar nicht, dass ihr da nicht mehr geschützt seid. Interessiert euch nicht, dass da ein Riss in der Mauer ist. Und ich habe meinen Schülern erzählt, solange in einer Gesellschaft sich Menschen finden, die auch Trauer tragen, die auch sagen, Herr, das muss sich wieder ändern, die eine Hoffnung haben, die noch einen Glauben haben, wird Gott sich immer erbarmen. Wenn sich aber kein Mensch mehr findet, der noch mit seinem Herzen auf das Gute ausgerichtet ist, sondern alle sind eingeschlafen und es ist allen egal, dann wird Gott kommen und richten. Weil dann ist es nicht mehr erbarmungswürdig, dann ist es böse. Und das ist die Sicht Gottes. Ich sage jetzt nicht, dass Gott jetzt Deutschland richtet. Das will ich nicht erleben. Da möchte ich eigentlich schon weg sein. Aber Gott sucht nach Menschen, die eben in diesen Riss treten und sagen, nein, das, was hinter mir liegt, ist so beschützenswürdig, ich stelle mich jetzt hier hin und versuche, das Unheil abzuhalten. Und da geht es nicht darum, dass Gott unbedingt Unheil bringen will, sondern es geht um die Haltung, um dieses Innere in dem Menschen zu sagen, hier muss Hoffnung und Frieden und Freude wieder hinein in diese Stadt und dafür stehe ich hier und kämpfe dafür, dass das erhalten bleibt. Und Gott sucht heute Beter. Gott sucht heute Fürbitter. Und ich habe mich vor ein paar Jahren gefragt, als ich das gelesen habe, wie sucht Gott Fürbitter? Und der Heilige Geist kam sofort und hat mir gesagt, wie er sucht. Damals in Israel. Er geht von Mensch zu Mensch, stellt sich eine Weile hin und beobachtet das Denken. Beobachtet, was sich in diesem Menschen tut. Stellt fest, denkt nicht über Zukunft, Hoffnung, Liebe, Glaube nach. Ist voll im Negativen. Kein Fürbitter. Also, sorry, ne? Ja, du bist jetzt nur mein Exempel gewesen, ja? Ich habe dich jetzt nicht rausgepickt, um dir hier eine Lektion zu erteilen, ne? Verstehst du? Und dann geht er durchs Land von einem Menschen zum anderen und sagt, was passiert im Denken? Wonach ist das biblische Wort Trachten? Worauf ist der Mensch gerichtet? Hat er noch Hoffnung? Hat er eine Liebe? Hat er Glauben an mich? Oder denkt er nur noch an Untergang, der Antichrist kommt, jetzt kommt die große Trübsal, es geht eh alles kaputt, die Gottlosen sind halt so böse und lauter solche Sachen. Und sagt Gott, mit dem kann ich auch nichts anfangen. Weil der hat nichts in seinem Herzen, wo er sagt, Deutschland ist doch ein Schatz, den wir bewahren müssen. Diese Generation, ich fahre jetzt mindestens einmal in der Woche immer mit der Straßenbahn zur Arbeit, weil mir das gut tut, aus meinem Elfenbeinturm-Auto rauszukommen und durch Kassel zu fahren und am Stern und am Königsplatz, da geht es richtig ab, sage ich euch. Da steigen Leute in die Straßenbahn, die sehen nicht gesund aus mental. Und ich zeige nicht mit dem Finger auf diese Leute, meine ich überhaupt nicht. Ich sage und ich gucke mal hier, wie Friedrich Merz, guck mal das Stadtbild an, das interessiert mich nicht. Menschen sind Menschen, ob die blond sind oder schwarzhaarig, was für ein Schwachsinn. Aber du siehst da Kranke, du siehst da Leute reinkommen, die, wo du sagst, sie sind ja fast wahnsinnig. Du siehst es manchmal, da ist jemand dämonisiert. Da steigen Leute ein, das hat es vor 20 Jahren in der Fülle nicht gegeben. Da sind Leute am Betteln, da sind Leute da am Sitzen. Sollte das ein Herz eines Christen nicht regen, dass er anfängt, den Herrn zu suchen für einen Change? Sollen wir sitzen und beobachten und dann sagen, guck, die Bibel hat recht. Es geht alles zum Boden, es geht alles den Bach runter. Das ist eine Haltung, die ist so, das ist ein Zeichen für Schlafen. Das ist ein Zeichen für, ich bin nicht mehr empfindsam. Ich kriege nichts mehr mit. Ich bin in meinem eigenen kleinen Kosmos. Und die Bibel sagt ja, und das ist das Tröstliche, dass alle Jungfrauen eingeschlafen sind. Also Gott sagt gar nicht, was bist du eingeschlafen? Er sagt, ja, das wird euch passieren, ihr werdet einschlafen. Aber jetzt kommt ein Geist Gottes in Gemeinde und sagt, jetzt müsst ihr aufwachen. Und das heißt nicht mehr tun. Also eine meiner Kernaussagen, auch in meiner Schule, ist, wir müssen mehr beten. Definitiv. Aber wir müssen weniger beten auf die falsche Art und mehr auf die richtige. Und die falsche Art ist, wenn du einfach anfängst zu beten. Wenn du einfach anfängst zu reden. Und die richtige Art ist, wenn du dich hinsetzt und auf dich wirken lässt und Gebet in dir entsteht. Das ist das Gebet, was Gott will. Nicht das Plappern. Ja, so schnell kommst du in so einen Gebetskreis, lass uns für Deutschland bitte, oh, ja, wir beten und wir wissen schon alles. Aber das ist nicht, was Gott in uns tun möchte. Er möchte, dass wir uns mal hinsetzen und mal auf uns wirken lassen. Deswegen sitze ich in der Straßenbahn. Ich kommentiere da nicht. Ich lasse das einfach auf mich wirken. Ich gucke mir Menschen an und merke, so kann es nicht weitergehen. Ist ein bisschen hart heute Morgen, ne? Aber wenn du so eine Posaune blasen musst, dann musst du eben auch mal die Leute wecken, ne? Das ist der Job, aber das passiert gerade. Es passiert. Sei dabei. Das macht Geist Gottes. Er hebt dich. Du musst gar nichts tun in dem Sinne von Leistung. Aber du kannst etwas tun, indem du dein Herz wieder öffnest. Ich sage hiermit nicht, dass eure Herzen steinhart sind, aber wir reden ja von uns als Christen. Setz dich mal hin, lass auf dich wirken. Fahr mal irgendwo hin, wo du weißt, da ist ein Hotspot, und setz dich mal da 3 Stunden hin. 2022 bin ich in Berlin gewesen. Ich habe in der Predigt leider 2002 gesagt, 2022 bin ich nach, doch 2022, bin ich mal mit dem ICE von Kassel nach Berlin Hauptbahnhof gefahren. 3 Stunden. Ich sage, wenn du im Zug sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ankommst, noch recht hoch. Du musst nicht umsteigen, es ist eine Direktverbindung, es ist sehr gesegnet. Dann fährst du da 3 Stunden und dann steigst du am Hauptbahnhof raus und du merkst, du bist in einer anderen Welt. Du bist nicht mehr in Kassel, du bist in Deutschland. Also das ist echt groß. Ne? Und dann siehst du das Kanzleramt. Bin ich ein paar Mal drum rumgegangen, habe einfach mal auf mich wirken lassen. Habe mal versucht, im Geist zu spüren, was ist hier. Habe gesehen, dass dort, nee, das war schon vorher, da war noch Angela Merkel Kanzlerin. Da habe ich gesehen, dass im Bundeskanzleramt ein Kanzler vor der Not seine Knie vor Gott beugt. Das kann passieren. Da bin ich da rumgelaufen, am Spreebogen, habe die gesehen, wie die Party machen. Das ist schon auch sehr trollig. Die laufen mit solchen Boxen auf dem Rücken rum und die einen machen da Salsa-Musik und da sind 100 Leute am Spreebogen und machen Salsa-Tänze und dann läufst du da so durch und da ist Klassikmusik und dann machen die Walzer oder irgendwas und dann läufst du wieder weiter, dann haben die nächsten eine Bum-Bum-Box und da ist richtig Hip-Hop und dann läufst du lang und sagst, das ist ja total süß eigentlich, ne? 2000 Leuten am Spreebogen, dann haben die da so einen Schuppen und da holen die Sonnenliegen raus. Ich habe noch nie so viele Sonnenliegen auf einem Platz gesehen. Das ging ruckzuck. Der ganze Spreebogen stand voll mit Sonnenliegen und das ganze Volk hat sich da geparkt. Ich habe gedacht, das sind auch so süß, diese Leute. Ne? Das wird sich ja in Kassel nie machen, dass jemand auf der Straße mit einer Hundertschaft einfach anfängt zu tanzen. Wir sind ja alle viel verschämter. Und dann habe ich mich da so hingesetzt und habe Leute beobachtet, habe das Bundeskanzleramt angeguckt, habe mit dem Reichstag umrundet, das Löwehaus und was man da so alles findet und habe das alles aufgesaugt. Und auf dem Rückweg, 3 Stunden mit dem ICE, ich hatte wieder Glück, ich saß drin, habe ich mir das alles aufgeschrieben, was ich da wahrgenommen habe. Und dann habe ich das in meinem Herzen versiegelt, weil der Geist Gottes mir zeigt, das ist nicht für jetzt, das ist für später. Und vor ein paar Wochen habe ich es rausgeholt. Und ich lasse diese Aufzeichnungen auf mich wirken. Ich lese mir das durch und überlege. Gestern habe ich gehört, dass da im Hunsrück, wir wissen das ja in der Eifel, in dem Hürtgenwald, dass dort die Ortschaft Gai heißt, die, glaube ich, vom Tode bedroht war. Das Feuer war ganz nah da dran. Das wäre fast alles abgefackelt, wenn der Wind weiter so gewesen wäre. Das kannst du lesen, aber du kannst es auch lesen und sagen, Gott, das möchte ich nicht. Und das müssen wir wieder anfangen. Ich saß auf meiner Bank. Da ist eine Ameisenspur drunter. Also ich saß jetzt im Sommer, wo es so heiß war, immer auf dieser Bank, weil die im Schatten ist, am Waldesrand. Und dadurch, dass ich jetzt da auf dieser Bank sitze und meine Füße da habe, mussten die Ameisen jetzt einen Umweg laufen. Ameisen mögen keine Umwege, die mögen den kürzesten Weg. Also ist jetzt die Ameisenstraße hinter meinen Füßen, laufen die da lang. Die haben die um 10 cm oder was verlegt. Und gestern habe ich beobachtet, als hätte da irgend so ein Kommandant von denen gesagt, hier, wir haben hier so eine ganze Bude voll mit Eiern, bring die mal alle darüber. Und plötzlich guckst du auf diesen Ameisenhaufen, ich sitze da Stunden, und da kommt eine Ameise mit zum Eif, das sie trägt, und rennt diesen Ameisenhügel runter, und noch eine, und kommen ganz viele Ameisen hin, wir müssen das eben alles rübertragen. Die sind so fleißig, die machen. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht mehr. Dass ich Durst habe. Nee, einfach mal auf sich wirken lassen. Ne? Da war ich vorhin stinkend. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt mit den Ameisen erzählen wollte, aber trotzdem war es ja süß. Nein, aber die zeigen dir, die glauben immer an Zukunft. Die kennen überhaupt gar keine Resignation. Die überlegen, ich muss so heiß, komm, wir machen dicht den Ameisenhaufen. Die machen immer weiter, immer weiter. Und die wissen genau, was sie zu tun haben. Die arbeiten als Organismus, Schwarmintelligenz nennt man das. Wäre das nicht toll, wenn wir Christen uns auch wieder aufmachen würden. Geh zur Emse, sagt Salomo, und lern. Also Emse ist Ameise, ne? Wäre das nicht wieder gut, wenn wir sagen, ja, wir machen auch wieder was. Wir suchen das Heil dieses Landes. Wir suchen eine Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass es wieder blüht. Wir setzen uns dafür ein, Islamismus in unserem Land runter. Wir haben die Autorität, Freunde. Wir haben die Autorität, wenn wir nicht handeln. Das ist eine fiese Predigt heute, ne? Wenn wir nicht handeln, dann sind wir die Bösen im Klock, weil wir die Autorität haben. Wenn es einen Polizist gibt, der einen Knüppel und einen Revolver hat und ich rufe den, weil bei mir gerade ausgeräumt wird, die Bude, und er sagt, ja, kann man nichts machen, ne? Muss man wohl zugucken. Ich habe jedenfalls Schiss vor diesem Bandit und dann kommen wir, gehen lieber runter, Kaffee trinken und lassen den da oben werkeln. Das wäre nicht sein Job, oder? Das ist ein echt unfähiger, böser Polizist. Den habe ich gerufen, damit der mir helfen kann. Und er macht gar nichts. Und jetzt frisst er mir meinen Kuchen weg. Also ich wäre sauer, ne? Ich würde gleich wieder 110 anrufen. Ich sage, ich brauche noch mal ein paar andere, ne? Wir können handeln, Leute. Wir können handeln. Was hält uns davon ab? Unsere Theologie. Wenn du dich damit beschäftigst, ich möchte gar nicht zu weit ausholen, weil das, eigentlich müsste man dann wirklich mal ein richtiges Seminar drüber machen. Bis ins 19. Jahrhundert hat niemand auf dieser Erde daran geglaubt, dass es eine 7-jährige große Bedrückung geben wird, eine Drangsal. Niemand. Und dann hat man konstruiert und dann hat man Stellen in Daniel, die von was ganz anderem geredet haben, dann genommen und hat sich etwas gebaut, weil man meinte, Gott handelt doch immer in solchen Phasen. Haushaltungen nannten die das. Und dann haben sie versucht, die Geschichte chronologisch zu ordnen, was hier wann passiert. Und dann kommst du irgendwann, ja, und dann kommt der Antichrist und dann kommt die große Bedrückung und dann kommt das und dann kommt dieses und dann kommt Jesus wieder und dann ist tausendjähriges Friedensreich und dann wird der Antichrist wieder losgelassen, der Drache und alles mögliche und dann kommt dies und das und dieses. Und das bedeutet, und das prägt unsere Theologie tatsächlich, wir müssen mal anfangen, Bibel zu lesen, statt Bücher. Weil wenn du das glaubst, ja, vor uns liegt ja die große Drangsal, wie sollst du denn Zukunftshoffnung haben? Als Johannes auf Patmos war, da hat er ja geschrieben, ne? So, und du kriegst den Eindruck, er schreibt von einer großen Drangsal, aber seine Grußworte enthalten, der ich auch euer Bruder bin, in Bedrängnis, in Drangsal. Diese Jungs damals, die haben verstanden, dass die Drangsal nicht 7 Jahre ist, sondern jetzt schon 2000. Die wussten, dass sie in der Drangsal sind. Du kannst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass du in Nordkorea im Arbeitslager jemanden davon überzeugen kannst, dass die große Drangsal noch kommt. Der wird dich angucken und wird sagen, von was redest du? Ich bin schon mittendrin. Und in Pyongyang, was eine der christlichsten Städte der Welt war vor 100 Jahren. Da ist zappenduster. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, die große Bedrückung, das war ja damals der Untergang Jerusalems, was war der Holocaust? Da sind viel mehr gestorben als damals in Jerusalem. Du kannst nicht diese einzelnen Dinge rausfieseln und sagen, das ist jetzt die große Drangsal. Wenn du da in diese Falle reinkommst, dann hast du als Zukunftserwartung keine Hoffnung mehr, sondern du siehst nur noch, es wird ja immer schlimmer, es muss ja so kommen. Aber das Einzige, worauf Christen sich ausrichten sollen, nach der Bibel, und lest es einfach, weil ich will jetzt kein großes Seminar darüber halten, ist die Wiederkunft Christi. Paulus hat den Leuten nicht gesagt, Achtung, da kommt noch was ganz Schlimmes auf euch zu und dann kommt auch noch der Antichrist und dann geht es noch dunkler und dann irgendwann könnt ihr euch freuen, dann kommt der Herr und macht die Lampen aus. Sondern er hat gesagt, das liegt jetzt vor euch, erwartet es mit Freude, mit Zukunft, mit Vision. Und wenn wir das tun, wenn wir sagen, bis zu der Wiederkunft Christi, werden wir hoffnungsvoll sein, werden wir glauben und werden wir lieben, dann machen wir unseren Job. Wenn wir sagen, ja, da guck mal hier, siehst ja hier, es verbrennt alles. Hat doch Johannes auch schon geschrieben, ne, dass alles verbrennt. Leute, es hat es in 2000 Jahren ganz oft gegeben. Immer wieder. So in Kassel sagte ich, meine Mutter war da, 90 wird sie jetzt in ein paar Tagen. Die ist durch den Zweiten Weltkrieg durch. Das war wirklich Krise, oder? Ich meine, das war ein bisschen was anderes als das Ding. Das war, ich meine, bei uns brennt der Hürtenwald und jetzt brennt fast Monschau in der Eifel. Das ist alles furchtbar dramatisch. Aber wir können das wenden. Und das ist unsere Aufgabe. Wir müssen nicht zugucken. Vielleicht Vielleicht geht die Welt hier unter, mag ja sein, aber es ist nicht unser Job, das zu beobachten. Es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass Menschen das Evangelium hören und nicht nur hören, sondern dass sie Gemeinde erleben. Ich meine kraftvolle Gemeinde. Ich meine nicht einfach nur Gottesdienst. Ich meine zu Hause. Ich meine, wo sie wirklich zu dir kommen und du sagst, ja, da beten wir jetzt für und dann ist das diese Seuche aus deinem Leben. Und dann ist das, was du an Bedrückung erlebt hast in deinem Leben, das bete ich jetzt raus aus dir. Das, was in Ablehnung in dir ist, das ziehe ich raus und ich pumpe dir jetzt durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist wieder Identität und Kraft in dein Leben rein. Und die Person geht aus deiner Küche raus und sagt, das war krass. Das möchte ich sehen. Möchtest du das sehen? Das hat was mit unserem Herzen zu tun, ja? Verstehst du? Weil Hoffnung ist nicht warten auf die Zukunft, was wohl passieren wird, sondern Hoffnung ist, ich warte hier so lange, weil das, was ich erwarte, ist mir so kostbar, dass ich nicht nachlasse. Das ist biblische Hoffnung. Es hat etwas mit einer Wertschätzung zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich merke, nein, ich kann das, ich lasse das nicht. Ich will, dass Menschen Kraft Gottes erleben. Ich habe als Hausaufgabe da in unsere App im Jesuszentrum, habe ich reingeschrieben für die Hauskreise, um das hinterher nachzudiskutieren und zu hören. Er hat gesagt, überleg doch mal, ob das Herz Gottes ist, dass diese Generation Kraft Gottes kennenlernt. Ich meine auch die junge Generation. Wenn du da zu einem Nein kommst, dann können wir gerne über große Drangsal reden und dass jetzt alles kaputt geht. Aber wenn du zu dem Punkt kommst, sagst, ja, na klar, möchte Gott auch, dass diese Generation, die jetzt gerade kommt, so viele junge Leute, ne? Ich bin jetzt Bus gefahren, da sind 30 junge Leute eingestiegen, alle gleiches Alter. Die haben doch Spaß gehabt, die haben mit ihren Handys, na, wie sie alle so machen, ne? Aber das ist eine Generation irgendwie, die haben so Potenzial. Wenn ich meine Arbeitskollegen, meine jungen Kerle angucke, was die für Skills haben, was die für Software schreiben können, wo ich als alter Sack echt sage, wie macht ihr das? Jo, alter Mann, wir schreiben mal gerade ein Programm. KI macht natürlich mit. Oh, du kannst mal gucken, ich mache seit 20 Jahren alles zu Fuß und die machen das, jo, wir machen das jetzt, jo, bam. Und dann, ja, wir haben nichts mehr zu tun, die Software ist fertig, wir warten auf neuen Input. Du sagst, was, früher haben wir geknechtet wie wild, die können das alle. Also die, an manchen Punkten sind die mir total überlegen. Die sind einfach schlauer als ich. Und ich bin nicht der Döfste in meinem Job. Also es gibt noch Döfere. So, ja. Aber nicht bei uns in der Firma. Doch. Nee, verstehst du? Da ist ein großes Potenzial. Da kommt eine Jugend. Klar magst du die gottlos halten und magst du sagen, nee, die gehen zu CSD, mit denen will ich nichts mehr an den Hut haben. Du kannst lauter solche Sachen machen. Aber vor deiner Errettung warst du auch ein Wüstling. Und dann bist du errettet worden. Und dann ist etwas passiert. Lass uns doch wieder eine neue Schau haben. Das ist mein Herz, merkt ihr, ne? Ich kann gar nicht aufhören, darüber zu reden. Ja, einfach zu sagen, doch, diese Generation soll Kraft Gottes erleben. Wir wollen das. Wir wollen, dass die Übel in unserer Nation wieder runtergehen und dass dieses Land prosperiert, damit wir hier das Evangelium predigen können. Und damit die Leute hier in unsere Hallen und Häuser und was weiß ich kommen und dort dem lebendigen Gott begegnen. Ich möchte wieder Gottesdienste haben, wo jemand beim Aufruf nach vorne kommt. Es wird Hände aufgelegt, es haut ihn nieder, kann auch stehen bleiben, aber ist gut, da mal zu liegen. Und dann steht die Person auf und das ganze Angesicht hat sich verändert. Ich habe das gesehen und ihr auch in den 90ern. Angefangen hat das 82, weil die Christen angefangen haben zu beten. Deswegen waren die 90er, wie die 90er waren. Ich möchte gerne die 20, 30er mal wieder richtig fett was erleben. Also ist 2026 ein guter Zeitpunkt, in seinem Herzen wirklich zu sagen, doch, es gibt noch eine Hoffnung. Es gibt noch Glauben, es gibt noch Liebe. Wir werden es sehen. Weil Jesus sagte, nicht das Ende wird kommen, sondern er sagt, und dieses Evangelium des Reiches, also mit Kraft, wird gepredigt werden allen Nationen und dann wird das Ende kommen. Also ist doch das, was vor mir liegt und worauf ich meinen Fokus habe, nicht das Ende. Ich gucke doch nicht dauernd Endzeit-Videos. Es gibt da so in der Schweiz so einen Professor oder so einen Doktor, der haut ein Video nach dem anderen raus. Voller Irrtümer, muss ich dir ehrlich sagen. Der hat so exklusive Meinungen, die er aus der Brüderbewegung einfach so mitgenommen hat. Nein, das ist nicht unsere Botschaft, den Leuten zu erklären, ob 12,60 Tage oder 12,90 ob es 7 Jahrwochen sind oder 6 oder ob die 7 parallel zu 62 sind, oder das ist alles so ein Käse. Geh zu den Menschen, guck dir die Menschen an. Hör auf mit diesem Scheiß, diesen Mist zu gucken. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Überhaupt nicht. Es macht uns hart, es macht uns schläfrig, es macht uns aufgeblasener Kopf, weil du kannst alles erklären. Ja, ich erkläre dir immer hier, Hosea hat ja das gesagt und Zacharja meint aber das und Trump ist der Antichrist, steht schon in der Bibel. Ich habe seinen Namen durchgerechnet, komm auf 666 und lauter so, was? Ja, was kriegst du da für Zeug manchmal mit? Aber das kannst du machen, wenn du dich nicht mit deinem Herzen beschäftigen willst. Aber du wirst es lassen, wenn Gott dein Herz bewegt. Und du einfach merkst, ey, hier geht's gar nicht um besser wissen, Finger zeigen, Recht haben. Das sind keine wirklichen ewigen Größen. Bleiben tut Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das sind die Grundpfeiler, die Gott jetzt in der Gemeinde wieder neu errichten will. Aber vielleicht sagst du, ja, jetzt hast du uns angeschimpft, bei uns stehen die alle schon. Ja, ist ja cool, dass hier Erweckung ist. Also, Herr, wir brauchen dich. Das ist die Wahrheit, Herr. So clever und so schlau, wie wir denken, sind wir nicht. Herr, und wir beschäftigen uns mit irgendwelchen Sachen. Und dass unser Land kaputt geht, das macht uns nicht wahnsinnig. Herr, irgendwas stimmt mit unseren Herzen nicht. Wir beobachten, wir kommentieren, wir können alles genau erklären. Aber wir wollen ein Volk sein, das es dreht. Wir wollen, dass Gemeinde die Antwort ist für all diese Fragen. Wir wollen, dass Kriege gestoppt werden, weil du der bist, der Kriege beendet, der Speeren und Lanzen zerbricht, weil du der bist, der auch Nordkorea öffnen kann, weil du der bist, der auch in China eine mächtige Erweckung schon wirkt, aber die dann auch als Woge mal irgendwann am Strand sichtbar wird. Weil du ein Gott bist, der in Indien arbeitet, im Iran und in vielen, vielen Ländern. Herr, wir wollen, dass du uns aufwächst, damit wir glauben, dass Dinge und Reiche fallen und nicht immer zusehen, wie sie immer weitermachen. Herr, wir wollen, dass Kriege gestoppt werden. Wir wollen, dass Kommunismus, Sozialismus und all diese Sachen, dass sie fallen und dass eine Zeit von Erneuerung kommt in der Erde. Herr, wir wollen nicht immer diejenigen sein, die nur beobachten und genau wissen, warum hier was passiert. Und das hat doch die Bibel auch schon gesagt. Sondern wir wollen auf die Menschen sehen. Wir wollen sehen, was du tun möchtest. Du möchtest diese Generation erreichen. Du möchtest von Deutschland nochmal eine Schwemme von Missionaren aussenden. Du möchtest von England Missionare aussenden über die ganze Welt. Du möchtest etwas tun auf diesem Erdkreis. Du bist der Gott, der nicht im Himmel sich verschlossen hat und sagt, bis ich wiederkomme, schreibt alles auf. Sondern du redest, du möchtest agieren, du möchtest dich durchsetzen, du möchtest gerufen werden. Herr, wir wollen Menschen sein, die in der Bresche stehen und sagen, das kann nicht untergehen. Das kann nicht untergehen. Herr, es ist zu wertvoll. Herr, bring uns wirklich nach oben, Herr, bring Erweckung, bring wirklich hervor in uns, dass wir durch den Geist Gottes verändert werden und das Gebet in uns entsteht, weil wir die Augen öffnen und einfach mal gucken. Ja, das ist etwas, was du tust, wir danken dir dafür und wir geben uns dir hin und sagen, wir wollen Gefäße sein, Herr, bring Erweckung, bring Erneuerung, bring eine Zeit von Frieden, eine Zeit von Ruhe. Eine Zeit von Prosperität, wo Menschen in Ruhe leben können, weil das ist angenehm vor dir, sagst du. Sagt Paulus, dass du möchtest, dass die Gesellschaft in Frieden lebt, weil das dir gefällt, Herr. Du möchtest nicht den Untergang, du möchtest die Rettung. Herr, nimm unsere Herzen und beweg uns. Und durch dein Walten kommen wir wieder ins Leben, werden wir wieder wach, werden wir munter. Und fangen an, dich auf eine neue Art zu suchen, nicht durch mehr Sprechen, sondern durch in unserem Herzen. Und dann, manchmal kommt es aus dem Mund raus. Und manchmal ist es einfach stilles Seufzen oder was immer. Wir wollen bewegt werden in unserem Herzen. Amen.
Amen.
So, jetzt habe ich doch über Gebet gesprochen. Ich habe es ja gleich geahnt.
sowas von Amen dazu. Und ich bin total froh, dass du